Er hatte sich durchgerungen, für ein christliches Werk zu arbeiten, als seine noch nicht sehr alte Frau auf einmal dement wurde. Er fiel fast vom Glauben ab. Oder eine andere Szene, in der Kinderstation, Intensivstation der Uni Lahnberge Klinik, standen die Ärzte bei dem krampfenden kleinen Samuel, unserem Engel, und sagten, wir haben schon gespitzt, was wir können, wir haben nichts mehr. Haben Sie Probleme? Unter jedem Dach ist ein Ach, sagt man so. Und ich möchte mal mit Ihnen darüber reden, wie man Probleme, geistliche Vollmacht auch hat, um mal Probleme zu bewältigen. Ich mache aber einen kleinen Schlenker, weil der Text, wo das steht, auf den ich hin will, nennt uns drei geistliche Gewohnheiten. Und ich habe vereinbart, zwischendurch immer was vom Gideon-Bund einzupflicken. Kennen Sie die drei christlichen Gewohnheiten? Steht so als Überschrift sogar in der Lutherbibel drin. Wir fangen mal mit der ersten Gewohnheit an. Das ist nämlich das Almosengeben. Es geht um einen Text aus Matthäus 6, wer eine Bibel dabei hat, ab Verse jetzt erstmal 1 bis 4. Habt aber Acht, dass eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor allen ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Almosen. Ich will Ihnen erstmal recht herzlichen Dank sagen. Das ist jetzt schon mal so die ersten ein, zwei Informationen zum Gideon-Bund. Ich habe Ihnen aus unserer letzten Bundesvorstandssitzung, ich bin der zweite Bundesvorsitzende in Deutschland der Gideons, ehrenamtlich tätig, ansonsten im normalen Alltagsgeschäft stellvertretender Abteilungsleiter für Spezialfinanzierungen, also alles, wenn Sie mal eine Klinik finanzieren wollen, kommen Sie zu mir. Wenn Sie mal ein Hotel haben, irgendwie ein Alten- und Pflegeheim oder sonst etwas, ich bin sehr oft unterwegs und aktuell kaufe ich gerade für das Institut Eigenimmobilien. Wir versuchen auch irgendwie an Zinsen zu kommen und wenn es die nicht gibt, versuchen wir an Miete zu kommen. Sie kennen wahrscheinlich das Problem auch. Aber jetzt gehen wir mal zu den Almosen geben. Das ist unsere Spendenentwicklung ab dem Jahr 2002. Wir haben dieses Jahr, im Jahr 2017, unser bestes Spendenjahr gehabt. Wir freuen uns darüber und ich möchte Ihnen mal Dank sagen. Da ich nicht weiß, wer von Ihnen gespendet hat, wie viel er gespendet hat, aber herzlichen Dank, wenn Sie es getan haben und wenn Sie einen Teil dieses Almosengebens in aller Stille getan haben. Haben Sie herzlichen Dank. Wir haben über 3,3 Millionen Euro nehmen können und alles, was wir in Deutschland nicht verteilen, geben wir weiter an den internationalen Ausdehnungsfonds. Wir brauchen aktuell mehr als 6 Millionen Bibeln noch, die wir nicht verteilen können, wo Bestellungen da sind für Indien zum Beispiel, für Brasilien zum Beispiel und dort könnten Millionen, aber Millionen Bibeln verteilt werden. Wir haben das Geld nicht und wir sammeln es weltweit. Ich sage Ihnen gleich, wie viel wir weltweit im letzten Jahr verteilt haben. Aber auch da herzlichen Dank. Alles, was wir in Deutschland nicht verbrauchen an Bibeln, geht raus in die internationale Arbeit. Und was haben wir zum Beispiel neu mit Ihren Almosen? Sonntagnachmittag, 2:30, halb drei. Die beste Zeit für Trucker. Wir sind ja ein Transitland und viele nehmen ihre Trucker wie so ein Hotel oder schlafen in den Tankstellen oder in der Nähe bei den Rastplätzen. Und dann haben wir einen neuen Dienst. Wir gehen zu den Truckern, haben 30 verschiedene fremdsprachige Bibeln dabei. Oftmals müssen wir polnischen Schnaps trinken oder eine ungarische rote Wurst. Aber es ist ein guter Dienst. Manchmal weiß man schon, wenn du da vorne zu dem gehst, da wirst du wieder ein Schnäpschen angeboten bekommen oder da drüben gibt's eine rote Wurst. Und interessanterweise fahren diese dann manchmal an einem vorbei und zeigen die Bibel raus. Sie merken sich das. Die waren neulich schon da, die kommen immer wieder. Ein sehr gesegneter Dienst. Also was machen wir mit ihren Almosen? Wir verschenken Gottes Wort, Gottes Liebesbrief an die Menschen um uns herum. Herzlichen Dank dafür. Jetzt schauen wir uns mal die zweite christliche Gewohnheit an und da fängt es jetzt schon an mit diesen, wie gehe ich mit Problemen an? Wie gehe ich mit Problemen um? Und was hat das jetzt mit geistlicher Vollmacht zu tun? So, es ist genau. Es geht im Text weiter, Matthäus 6, ab dem Vers 5 bis zum Vers 8. Die zweite christliche Gewohnheit sollte das Beten sein. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Hier haben wir das wieder von dem Verborgenen. Eben sah er ins Verborgene, jetzt erklärt uns Gott, ich bin im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, weil er da drin wohnt, weil er da drin ist, der wird es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie wären erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Kennen Sie den? Zwei Männer kommen zum Physiotherapeuten. Der eine geht schon mal zum Fango, lässt sich warm machen, der andere ist schon gleich auf der Massageliege. Der erste, der durchgeknetet wird, man hört ihn stöhnen und jammern und juchzen. Der zweite kommt dran, kein Wort. Der erste zieht sich schon um, sie treffen sich hinter, sie kennen das, so diese dünnen Wände oben offen. Der zweite kein Wort, kein Mucks, man hört ihn nicht stöhnen, sagt der erste, ich höre dich nicht jammern, tu dir das denn nicht weh? Und dann sagt er, ist doch gar kein Problem, sagt der zweite, ich halte dem Masseur doch nicht die schlimme Seite hin. Geistliche Vollmacht für das Problem hinter dem Problem. Wenn Gott mal an unsere, an ihre, an meine schlimme Seite ran will, mal an die wirklich festsitzenden Probleme, dann strecken wir oft alles hin. Wir machen Lobpreisabende, wir machen alles Mögliche mit. Aber das, was wir eigentlich mal mitmachen müssten, machen wir nicht. Wir halten nicht die schlimme Seite hin. Ich nehme Sie mal ein bisschen, ein Stück hinein mit in mein Leben. Als zweiter Bundesvorsitzender des Internationalen Gideon-Bundes mit über 4.700 Mitgliedern in der Zwischenzeit und über 3,3 Millionen Spendeneinnahmen pro Jahr, hat man neben Familie, Gemeinde, ich bin Ältester einer EFG, neben Beruf, dann auch noch manchmal mit Problemstellungen zu tun, die einen bewegen. Problemstellungen, die man selber mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten einfach nicht lösen kann. Ein Problem, das mir auf dem Herzen lag zum Beispiel, war eine Situation, wir versuchten in einer Landeshauptstadt, sprich Saarbrücken, seit Jahren eine Gideon-Gruppe zu öffnen. Und egal, was wir gemacht haben, es klappte nicht. Warum möchten wir eine Gideon-Gruppe in einer Stadt eröffnen? Warum möchten wir, dass Gideons Bibeln zu den Menschen bringen, denn die Menschen essen ansonsten Mülltonnenbrot? Der Mensch ist lebenshungrig und er sucht in allen möglichen Ecken danach, dass er irgendwie ein lebenswertes Leben hat. Ein Leben, was irgendwie mal gelingt. Und unter jedem Dach ist ein Ach, können Sie mir glauben. Und der Teufel wird sich händereibend auf jeden Menschen, auf jeden Schüler, auf jeden Krankenhauspatienten, einfach auf jeden fragen, der nach Leben sucht, und er wird ihm schimmliges Brot hinschmeißen. Sieht am Anfang ganz gut aus, aber wenn es ein paar Tage liegt, Sie kennen das, macht die Tüte auf und dann sieht man, ist verschimmelt. Es ist nicht ansatzweise, was die Welt den Menschen geben kann, nicht ansatzweise das, was ein Wort Gottes geben kann. Ich habe einen Lauftreffleiter besucht auf der Palliativstation. Wissen Sie, was einem todkranken Menschen heute manchmal mitgebracht wird? Was da auf so einem Sideboard steht? Was Menschen, da sieht man Hilflosigkeiten, wie gehen Menschen heute damit um, wenn dann mal ein Ach unterm Dach ist? Schimmliges Mülltonnenbrot kriegen die Menschen angeboten. Und wir Gideons wollen rausgehen, wollen ihnen frisches Brot geben, gutes Brot, stärkendes Brot, lebendiges Brot. Und seit Jahren klappte das nicht in dieser Landeshauptstadt. Wir konnten machen, was wir wollten. Und jetzt der letzte Versuch, einen Top-Key-Account-Manager, also der richtig was aufbohren kann, der hatte sich bereit erklärt. Der wollte jetzt bei uns mithelfen. Und seine noch nicht sehr alte Frau wird innerhalb von wenigen Wochen so dement, die versuchte hinterher mit dem Bügeleisen zu telefonieren und lauter so sagen, sagte, ich kam nach Hause, ich war fix und fertig und er ist fast vom Glauben abgefallen. Was machen Sie denn dann? Es ist alles erklärbar. Das ist das Problem bei dem Problem, was ich meine. Es ist alles erklärbar. Sie werden 100.000 menschliche Erklärungen finden. Jeder Arzt wird Ihnen eine Erklärung für das Problem bieten. Es wird politische Erklärungen geben, es wird menschliche Erklärungen geben, es wird betriebliche Erklärungen geben, es wird ärztliche Erklärungen geben. Das Problem ist doch nicht das Problem, dass Sie keine Erklärung finden. Es kann nur die falsche sein und die können alle falsch sein. Was machen Sie? In einer Vorstandssitzung äußerte dann ich meinen Verdacht, dass ich hinter diesem ein geistliches Problem sähe. Und der Gebietsvorsitzende damals von Baden-Württemberg ergänzte das noch, und da sagte, du Klaus, wir haben mal so einen Schuleinsatz in Saarbrücken gehabt. Gideon Bibeln weitergegeben und als wir unten über den Schulhof gingen, schmiss mir oben ein Schüler eine Bibel wieder runter vor die Füße und auf den letzten zwei Seiten, wo wir ein Übergabegebet haben, da stand dem Teufel geweiht. Das Problem ist die Macht hinter dem Problem. Das Problem ist die Macht hinter dem Problem. Ich habe dann mal etwas gemacht, was ich so bis dato nicht gemacht hatte. Ich bin 4 Tage nach Bad Liebenzell gefahren. In ein Gästehaus, um einfach mal alleine mit Gott darüber zu reden. Denn was haben wir gelesen? Er sieht ins Verborgene. Und er ist im Verborgenen. Natürlich haben wir eben gehört, das ist mit den Almosen und so weiter. Er schaut auf unsere Motive, er schaut, warum wir es machen. Aber er ist im Verborgenen, wo ich nicht bin. Er sieht ins Verborgene, was ich nicht kann. Aber ich bin sein Kind. Ich kann doch meinen Vater mal fragen. Ich erinnerte mich, dass Jesus ja auch oftmals auf den Berg gegangen ist. Weg. Weg. Warum? Oben bei Gott auf dem Berg, weg von den Menschen, weg. Dort wurden die Schlachten geschlagen. Dort ist der Kampf zu gewinnen, nicht im Tal. Immer dann, wenn Jesus runterkam, erinnerte ich mich, dann hat man gesehen, dass er jetzt wieder Wunder wirkte, dass er jetzt wieder Kraft hatte, dass er dieses und jenes entschieden hatte. Aber der Gewinn dieses Kampfes war nicht im Tal. Ich vergleiche es jetzt mal mit dem Alltag. Das ist nicht im Tal. Wenn Sie ein Problem haben, ich komme nachher noch so ein paar, dann soll das Erste sein, was Sie sich merken. Gehen Sie auf den Berg. Gehen Sie fort. Wenn Ihnen Ihr Problem nicht so viel wert ist, dass Sie mal 2, 3 Tage sich eine Auszeit nehmen, egal wie Sie es machen, dann ist es doch kein echtes Problem, oder? Gott testet sie doch. Gott schaut doch, wie ernst ist es ihm denn? Ist es mal eine Abkündigung wert? Oder ist es ihnen wirklich wert, mal zu hören, was der, der im Verborgenen sitzt und der ins Verborgene sieht, tatsächlich dazu meint? In der Vertrautheit und in der Nähe Gottes. Denn das Problem ist die Macht hinter dem Problem, die im Verborgenen wirkt. In Epheser 6, Vers 10 bis 18 lesen wir ja vom Kriegsszenario. Sie kennen das. Ich habe es Ihnen nochmal mitgebracht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Was haben wir dort? Wer sich ein bisschen in Militärwissenschaft auskennt? Wir klicken. Ja. Fürsten zeigt den Rang. Können Sie es weiterklicken von sich aus? Ich sage immer klicken. Dankeschön. Gewalten zeigt die Autorität. Dann klicken. Herren der Welt heißt, es zeigt den Einfluss. Und nochmal klicken, die bösen Geister, die zeigen die Menge und die Beweglichkeit. Wir haben also Rang, Autorität, Einfluss, Menge und Beweglichkeit. Das ist das Problem hinter dem Problem. Das ist die Macht, die hinter diesem Problem steht. Und jeder Ausdruck zeigt einen Krieg, zeigt ein Kriegsszenario aus anderen Blickrichtungen. Das eine schaut auf die militärische Stärke, das andere auf Beweglichkeit und so weiter. Aber eins ist klar, das ist ein verborgener Krieg. Das Problem hinter dem Problem ist real. Programme, Schweiß, Arbeit, Geld, komplett nutzlos bei diesen Sachen. Ich kann keine dement werdende Frau heilen. Ich kann nicht in der Klinik bei unserem krampfenden, über Fieberkrämpfe oftmals krampfenden Kleinen und der Arzt sagt, wir können nichts mehr spritzen, wir haben alles gespritzt und der Kleine krampft weiter. Haben Sie dann schon mal darüber nachgedacht, dass Gott mal mit Ihnen reden möchte? Suchen Sie bitte mit Gott das Problem mal hinter dem Problem. Nehmen Sie sich da Zeit für diese Suche. Schaffen Sie sich Ruhe für die Suche und verstehen Sie es, Sie werden es nicht im Alltag schaffen. Ich glaube, wenn Sie Gott nah an sein Ohr ranlassen will, dass Sie erst einmal ruhig werden müssen, dass Sie erst mal vorbereitet werden müssen. Bei mir war es so, bei Ihnen mag es ganz anders sein, aber bei mir war es so. Und dann arbeiten Sie an der Lösung, denn die Lösung ist nicht, mit Gott nur zu reden. Es geht weiter. Seien Sie sich sicher, da bin ich mir ganz sicher, wenn Sie das nicht machen, wird nichts passieren. Nichts, aber auch gar nichts. Sie werden, solange wie Sie ein bisschen nervlich fit sind, werden Sie das ein oder andere noch übertünchen können. Charakterschwächen, wollen Sie die mal angehen? Wissen Sie, was mir neulich ein Prediger sagte? Sag ich, was hast du denn so erlebt? 30 Jahre Predigtdienst, sagt er, hey, ich komme nach 30 Jahren in die Gemeinde, die sind alle noch so, wie sie waren. Hat sich keiner geändert. Die Charakter. Gott kann nicht ein einziges Charaktermerkmal mal bei einem Menschen ändern, oder? Das ist so eine Seite. Das ist so eine Seite, die wir gar nicht gerne Gott hinhalten. Gott, geh mal meinen Charakter an. Meine Art. Versuch sie mal so zu ändern, wie du sie haben möchtest. Gott sieht in das Verborgene und kann uns im Verborgenen wirken. Gebet ist keine religiöse Turnübung. Gebet wurde von Gott für uns vorgesehen und ich weiß, dass Sie das wissen. Nur das Tun ist dann oftmals so. Wir beten nicht, weil wir nichts sonst unternehmen könnten, sondern weil wir nichts Besseres unternehmen können. Und das Gebet eines Gläubigen ist diese Geheimwaffe für diese Kraft im Verborgenen. Zurück zu unserem Problem mit der neuen Gideon-Gruppe in Saarbrücken. Nach 2 Tagen im Gespräch mit Gott in dieser Stille war mir klar, wir müssen das ganz anders geistlich angehen. Gruppenseelsorger, Gebietsseelsorger, Bundesseelsorger und dann machen wir eine geistliche Zurüstung und lassen an dieser geistlichen Zurüstung genau mal für dieses Problem beten. Und ich fuhr dann zu diesem Key-Account-Manager hin, Er wohnt in Bietigheim-Bissingen, habe ihn besucht. Wir haben zu Abend gegessen und dann nach einigen Wochen hat er die Arbeit im Gideonbund unter die Füße bekommen. Ich möchte Ihnen Geschmack machen auf Zeiten mit Gott. Die werden Sie so intensiv im normalen Alltag nicht erleben können. Das ist auch nicht für ein Alltagsproblem, sondern es ist für das Problem hinter dem Problem, wenn Sie da mal ran wollen. Es wird womöglich einen Teil Ihres Urlaubs kosten, ja. Es wird Ihre Zeit kosten, ja. Es wird Ihr Geld kosten, ja. Es wird Ihre eigenen Pläne durcheinander schmeißen, ja. Und es wird auch Ihren eigenen Willen vielleicht kosten, ja. Aber warum sage ich es Ihnen trotzdem? Weil Segen drauf liegt. Weil Sie ansonsten nicht wissen, was Sie machen sollen mit dem Problem hinter dem Problem. Gebet, haben wir gesagt. Wir bedanken uns für alles Gebet und der Gideon-Bund ist ein betender Bund mit betenden Freunden. Wir beten manchmal im Bundesvorstand auf Knien, kannte ich so vorher nicht. Dass man sich hinsetzt und betet auf Knien. Im Gebet, wir durften weiter wachsen. Wir haben in der Zwischenzeit, wenn Sie sich das anschauen, eine Mitgliederentwicklung. Wir freuen uns, wir sind in der Zwischenzeit über 4.700 Mitglieder. Wir haben eine Freundesentwicklung, wir haben über 15.000 Freunde in der Zwischenzeit in Deutschland, die in annähernd 40% in etwa unserer Spendeneinnahmen finanzieren. Über 15.000 Freundesbriefe gehen viermal im Jahr raus. Ich habe ihn draußen mitgebracht. Dort beschreiben wir so ein bisschen, ist kostenfrei. Wir haben auch keinen Spendengebettel mit dabei. Wer uns spenden möchte, kann das dann tun. Natürlich, wir freuen uns darüber. Aber wenn Sie für uns beten, ist auch ganz wichtig. Und der Freundesbrief wird Sie daran erinnern. Erst und ganz unaufdringlich. Wir dürften im letzten Jahr 670.000 Bibeln in Deutschland verteilen, weltweit. 96,2 Millionen weltweit in einem Jahr. 96,2 Millionen. Und dank Ihrer Hilfe und dank anderer waren die alle bezahlt. Wir bedanken uns recht herzlich dafür. Und wissen Sie, was mein Gebet für heute war? Ne. Es bleibt noch einen kurzen Moment mein Geheimnis. Ich sage es Ihnen dann nachher gleich. Jetzt kommen wir zur dritten christlichen Gewohnheit, wo ich eigentlich hin wollte. Halt, einmal zurück. Können wir einmal, Dankeschön, vom Fasten. Die dritte christliche Gewohnheit vom Fasten. Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, also sieh fit aus, mach dich, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Jesus lehrt also hier drei Üblichkeiten. Almosen geben, Gebet und Fasten. Er sagt nicht, also falls ihr mal irgendwann überlegt, Almosen zu geben, oder falls ihr mal irgendwie euch Gedanken macht, vielleicht möglicherweise mal zum Gebetstreffen zu gehen oder selber zu beten, oder falls ihr mal irgendwie fastet, sondern wenn ihr das dann tut, dann sagt, aber passt auf eure Motive auf und bitte vermeiden Sie bei allen drei Gewohnheiten das Angeben, das Prahlen damit. Für mich wurde in dieser stillen Zeit, waren so zwei kleine Wörtchen, als Jesus mal in die Wüste ging zu fasten. Da wird berichtet, Lukas 4, die Verse 1 und 2, dass er in die Wüste geführt wird und dort nichts isst. Und dann sieht man, es stellt etwas mit Jesus an. Und zwar hieß es vor dem Fasten, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und danach heißt es, in der Kraft des Heiligen Geistes. Merken Sie den Unterschied? Vor dem Fasten hatte er den Heiligen Geist, nach dem Fasten hat er die Kraft des Heiligen Geistes. Fasten scheint Vorhandenes zu stärken, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn Sie geistliche Vollmacht haben wollen für ein Problem hinter dem Problem, dann sollten Sie über diese drei christlichen Gewohnheiten, gerade auch über die letzten beiden, nachdenken, beten und fasten. Zur falschen Motivation gehört natürlich auch, es gibt manchmal so Gemeinde-Events, ich sehe das, ich meine jetzt nicht Ihren Osterabend, den langen Osterabend, sondern ich meine Gebets- und Fasten-Events, weil zum normalen Gebetsabend keiner mehr kommt. Die werden dann abends um 0.20 Uhr oder 0.30 Uhr wird dann eine Gebetssession für Begeisterte angesagt. Ich finde das manchmal so wie Marketing für Arme. Irgendeiner hat so eine Marketing-Idee und dann sagt er, komm, wenn sie, Mittwochabends um 20 Uhr nicht kommen, dann machen wir jetzt mal Beten für Begeisterte 0.30 Uhr. Und der dann mit den größten Schwielen an den Knien dann rausgeht, der hat gewonnen. Das meint Gott nicht. Gott möchte dieses persönliche, stille Gegenübereinander haben, beieinander. Ich glaube, es geht um Treue, um regelmäßigen Dienst. Und dann zeigt sich, wie stark und wahr wirklich es war, dass wir immer gesagt haben, Gebet ist wichtig. Gebet ist wichtig. Gebet ist so wichtig. Aber jetzt ist gerade Freibadwetter draußen. Oder jetzt kommt Fußball. Jetzt kommt Tatort. Sie wissen, was alles kommen kann. Gebet ist wichtig. Ja. Wenn Gott es regnen lassen würde, dann würden auch mehr im Gebetstreffen sein, oder? Gebet ist wichtig. Merken Sie es? Merken Sie, was Gott eigentlich will? Gott möchte nicht das große Geschwätz. Gott möchte Sie persönlich treffen, möchte mit Ihnen eine Zeit haben, wo Sie einfach mal auch auf ihn hören und mit ihm reden. Und das muss nicht in einem Nachtsgebet-Event sein. Oder Sie brauchen auch gar nicht zu sagen, wie wichtig das ist, dann ist es ehrlicher, man sagt, heute Abend will ich lieber Deutschland, was weiß ich was, gucken. Gott und beten mache ich dann wann anders. Ich weiß nicht, was mehr Segen bringt. Ich glaube, dass es mehr Segen bringt, dann gerade hinzugehen. Prahlen Sie nicht mit irgendwelchen christlichen Gewohnheiten, wenn Sie sie nicht tatsächlich machen. Gemeinsames Fasten der Ältesten wird in der Bibel erwähnt und auch die Auswirkungen, man wird sich nämlich einer Entscheidung bewusst. Das war nach dieser Gebets- und Fastenzeit dort in Bad Liebenzell bei mir auch so. Ich wusste genau, das und das müssen wir jetzt machen und da sollte ich hinfahren. Und da hätte jetzt jeder sagen können, was er will. Ich hätte es gewusst, das ist jetzt mit mir und Gott abgemacht und so soll es werden. Fasten stärkt Ihre geistliche Entscheidungsfindung und Ihre geistliche Entscheidungskraft. Die Wille Gottes und die Kraft Gottes werden dem Fastenden deutlicher. Ich möchte einen weiteren Aspekt bringen, der mich immer mal wieder, das kann ich auch noch sagen, Fasten ist nichts Geheimes. Also es gibt auch ganze Gebets- und Fastengruppen in Gemeinden und wenn es geheim wäre, wüsste keiner, dass es die gibt. Das ist Quatsch. Fasten ist nichts Geheimes, aber man fastet nicht und sieht dann so ausgemergelt und erzählt jedem, oh, ich bin jetzt schon am dritten Tag und ich kann nicht mehr so richtig. Das macht man nicht. Man soll ganz normal aussehen, soll gar keiner mitkriegen. Und solche Gruppen gibt es, solche Menschen gibt es. Und es ist freiwillig und natürlich für jemanden, der magersüchtig ist, das Schlechteste, was er machen kann. Natürlich, da gehe ich mal von aus, dass Sie an so Sachen denken, wenn ich so etwas sage. Aber ich fand einen weiteren Aspekt. Und dieser weitere Aspekt bringt mich persönlich immer mal wieder ins Fasten. Die gemeinsame Trauer mit Gott über eine traurige Situation. Das war das erste Mal, wo ich feststellte, stimmt. Wir waren damals traurig, dass wir in dieser Stadt keine Gruppe installieren konnten. Wir waren traurig darüber, dass dort Hunderttausende von Menschen wohnen und kriegen keine Bibel geschenkt. Ich war traurig darüber, dass der eigentlich dafür ausgebildet war, der gut gepasst hätte, dass dessen Frau dement wurde und er es nicht mehr machen wollte, sogar fast vom Glauben abgefallen ist über diese Situation. Und wie traurig ich war, als unser Engel, der ärztlich, den hätte es gar nicht geben dürfen, und dann haben wir ihm einfach gebetet, mal im Hauskreis, und ach, auf einmal war unsere Tochter schwanger. Ich sage Ihnen, es gibt Dinge, passen Sie auf, was Sie beten. Auf alle Fälle, stellen Sie sich doch mal vor, wie traurig das ist, wenn eine ganze Familie auf einmal ad hoc abgeschossen wird. Meine Frau war zum damaligen Zeitpunkt Bundesleiterin des Gideon-Frauendienstes in Deutschland, ich der zweite Bundesvorsitzende. Wissen Sie, wie wir abgeschossen sind? Wenn so ein kleines, krampfendes Etwas, Fieberkrampf, und der sagt schon im Intensivwagen, da im Klinikwagen, sagt, ich kann nichts mehr spritzen, ich habe alles, was ich hatte. Es geht weiter und wir wissen nicht, was hinterher überbleibt von dem, was da im Hirn gerade stattfindet. Ist das nicht traurig, wenn Menschen abgeschossen werden für den Dienst? Ist es nicht traurig, wenn so ein Menschenkind leiden muss? Ist es nicht traurig, wie dann alles da niederliegt? Und da sitzt Gott im Verborgenen und zieht ins Verborgene und sagt, hey, ich will mal mit dir reden. Nimm dir doch mal Zeit für mich. Lass uns doch mal drüber reden. Ich sehe doch das Problem hinter dem Problem. Ich sehe doch, was eventuell zu machen ist. Geh doch das Problem, was ärztlich immer erklärbar ist, doch vielleicht auch mal anders an. Ich lese Ihnen einen kleinen Ausschnitt. Ich kam deswegen drauf, weil David hat einen Psalm, den Psalm 69. Dort in wenigen Versen schreibt er, denn um deinetwillen trage ich Schmach. Mein Angesicht ist voller Schande, ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste. Darüber kam ich dran. Ich weine bitterlich und ich faste. Man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir und beim Zechen singt man von mir. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. David ist in diesem Psalm, wenn Sie ihn durchlesen, nicht nur traurig darüber, wie man mit ihm umgeht, sondern auch wie man mit Gott umgeht. Haben Sie schon mal in der Gemeinde eine Gebetszeit gehabt, wo Sie mal darüber gebetet haben, über die Traurigkeiten Gottes? Wenn nicht, jetzt haben Sie einen Tipp. Machen Sie mal einen Gebetsabend über die Traurigkeiten Gottes. Und dann fange ich meistens bei mir an. Ich habe zurzeit zwei Sachen, wo ich mir sicher bin, da ist Gott traurig drüber. Und dann gehe ich ins stille Kämmerlein, dann faste ich auch mal, weil ich mit Gott über diese Traurigkeit reden möchte und wie das behoben werden soll. Worüber ist Gott traurig bei Ihnen? Haben Sie schon mal mit Gott über seine Traurigkeiten geweint? Wo gibt es die Traurigkeit mit Ihrem Ehepartner? Wie sieht es in Ihrer Ehe aus? Wie sieht es in der Gemeinde aus? Wie sieht es mit den Geschwistern aus? Wie sieht es auf Ihrer Arbeit aus? Wo haben Sie Traurigkeiten und wo kann es auch eine Traurigkeit Gottes sein? Haben Sie schon mal mit Gott über seine Traurigkeiten geweint? Über Sie? Über Ihre Ehe? Über Ihre Gemeinde? Ich weiß es nicht. Vertrauen Sie mal, aber bitte so, dass es die anderen nicht sehen. Also nicht den Showman machen, sondern ganz alleine. Wenn Sie mal Traurigkeit mit Gott erleben wollen, dann lade ich Sie ein, kommen Sie mal in den Gideon-Bund. Meine Frau und ich hatten uns zwei, drei Tage freigenommen. Bibelaktionstag heißt das, oder Bibelblitz. Wir nehmen uns vor, mit so um 100, 120, 130 Gideons, irgendwo in Deutschland, wird ein halbes Jahr lang vorbereitet, Bibeln zu verteilen. Meine Frau, ehemalige Krankenschwester, ich der Fahrer, Wir hatten die Alten- und Pflegeheime, die mobilen Pflegedienste uns vorgenommen, hatten 2 Tage Zeit dafür. Und am ersten Tag, also wie gesagt, stellvertretender Abteilungsleiter für Spezialfinanzierung, 2. Bundesvorsitzender, damals der Bundesschatzmeister, also ich habe schon was zu sagen im Beruf. Und dann nehme ich mir Urlaub und möchte den Menschen Gottes Liebesbrief andienen. Wissen Sie, was an diesem ersten Tag passiert? Abfuhr, 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 Abfuhr. Der beste Spruch war immer wieder, das brauchen unsere Bewohner nicht. Bibeln, nein, das brauchen sie nicht, unsere Bewohner nicht. Wissen Sie, wie schlagskaputt ich an dem Abend war? Wie traurig ich war und ich durfte immer nur freundlich sein. Wenn Sie was auf der Arbeit zu sagen haben und es klappt nicht, dann kann man auch schon mal anders werden. Man hat zumindest mal eine Direktionsmöglichkeit, die Direktive zu geben, sagen, das wird aber jetzt eingelegt. Das geht hier nicht. Und an diesem Abend nahm ich Gott mal so ein Stückchen an sein Herz ran. Das war so die erste Mal, wo ich begriffen habe, wo kann ich mit Gott mal über seine Traurigkeiten beten. Und da sagt der Klaus, das geht mir seit Jahrtausenden so, weltweit, jeden Tag, jede Sekunde, weltweit. Die Menschen sagen mir, danke, ich brauche das nicht. Danke, ich brauche, lieber Gott, dein Wort nicht. Wenn Sie mal mit Gott über Traurigkeiten in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seinem Erleben beten wollen, dann kommen Sie zum Gideon-Bund. Dann wissen Sie, wie viel Traurigkeit Gott hat, dass er Ablehnung empfindet und spürt und erlebt. Wissen Sie, wofür ich gebetet habe? Das Geheimnis, ich lüfte es. Ich würde mich freuen, wenn 2 Ehepaare von Ihnen sagen, ja, das wäre vielleicht ein Dienst für uns. Wir wollen mal diese Traurigkeiten, aber wir wollen auch mal den Segen Gottes erleben. 2 Ehepaare nach diesem Gottesdienst einfach mal zu mir kommen und sagen, ja, Wahl, würden wir gerne mal drüber nachdenken. Sprechen Sie mich an, ich bin da draußen. Weil wir können das ja jetzt alle für richtig halten. Nur die besten Richtigkeiten der Richtigkeiten helfen nichts, wenn die Menschen keine Bibeln bekommen. Wir suchen Männer mit ihren Ehepartnern, mit ihren Ehefrauen, die das auch möchten, dass Menschen nicht Mülltonnenbrot bekommen, sondern das lebendige Brot bekommen. Fasten lässt siegen und Fasten verwandelt Unheil in Sieg. Ich komme zum Schluss. Und zwar aus dem Alten Testament habe ich Ihnen noch einen, sieht schlimmer aus, wie es ist, mitgebracht. Dort ist im 2. Chronik ab dem Kapitel 20, wenn Sie das dort lesen, dort ist ein Kriegsszenario wieder. Feinde kommen gegen Israel. Und dann heißt es, Josaphat in Vers 3 aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht auf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Da haben wir es wieder. Eine große Gefahr, ein großes Problem, militärisch erklärbar, menschlich erklärbar. Aber es war klar, mit meinen Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten von Israel, es ist nicht bewältigbar. Und er richtet sein Gesicht zum Herrn hinaus, beten, Stille, Abgesondertheit und er lässt sogar ein gemeinsames Fasten ausrufen. Die Hilfe des Herrn ist mit euch, heißt es, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen. Und so kehrte jeder, so heißt es am Ende, von Juda und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hat ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Trotz aller militärisch erklärbaren Umstände, sie hätten dieses Problem nicht bewältigt, mit nichts und nichts und nichts. Aber sie hatten einen Gott, der im Verborgenen sitzt, der ins Verborgene sieht und der ihnen das Verborgene kundmachen möchte. Sieg, wirkliche Befreiung, wirkliche Hilfe lag also auf einer ganz anderen Ebene. Ich fasse zusammen, Fasten sollten Sie einplanen wie Gebet, mal ganz besonders, aber auch regelmäßig, ohne gesetzlichen Zwang. Machen Sie es sich vielleicht doch mal zur Gewohnheit, und wenn Sie mal mit einem halben Tag anfangen, die Prinzipien des Gebets, lassen Sie das auch für Ihr Fasten gelten. Suchen Sie Gott im Gebet und Fasten. Verbringen Sie bewusst eine längere Zeit mit Gebet und Bibellesen in der Abgesondertheit. Warten Sie nicht erst, bis die nächste Notlage kommt, bis das nächste Ach unterm Dach ist. Nehmen Sie sich zum Beispiel mal eine Traurigkeit Gottes für einen Tag Gebet. Immer wieder zwischendurch. Ich habe mir manchmal so gelbe Bipperchen, die kennen Sie, wo überall so dran waren, also diese Notes, Heftdinger da, spitzenmäßig. Ich schreibe mir dann irgend so ein Wort auf. Ich weiß dann, das ist die Traurigkeit, über die ich mit Gott auch immer zwischendurch wieder mal reden möchte. Ihm einfach sagen möchte, ja Gott, ich sehe da eine Traurigkeit und lass mich wieder mit dir darüber reden. Gott möge Ihnen dann die Kraft und die Entscheidungsfähigkeit geben und Gott segne Sie. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.